Die folgende Sendung wird unterstützt vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4 zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Audiostreifzug durch den Stadtbezirk Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt. Nach dem St. Paulsviertel geht es diesmal um das Klinikviertel.
Mit dem sich die Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule und Radio LoRa beschäftigt haben, zur Radiogruppe gehören
Denisa,
Giuseppe,
Mert,
Luca
und Dietmar von LoRa München. In der Sendung stellen wir den Kalender Kliniken im Viertel für das Jahr 2023 vor, in dem sich nicht nur schöne Bilder und Fotos vom Klinikviertel finden, sondern der auch ausführlich über die Geschichte des Klinikviertels informiert.
Dann sprechen wir über die Führung Spaziergang durch das Klinikviertel des Vereins Stadtreisen München, mit der man das Viertel kennenlernen kann.
Außerdem geht es um den Nussbaumpark, eine grüne Oase mitten in der Stadt und im Klinikviertel, sowie um die architektonisch beeindruckende St. Matthäuskirche am Rande des Parks.
Beginnen aber werden wir mit den Straßenquiz. Kennen Sie das Klinikviertel? Wir wünschen euch eine gute Unterhaltung.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Wir, die Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule, haben uns auf der Straße umgehört und von Passantinnen und Passanten wissen wollen, was sie über das Klinikviertel wissen.
Hallo, ich bin von der Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule. Ich würde gerne eine kurze Umfrage zum Klinikviertel mit Ihnen machen. Würden Sie mir bitte ein paar Fragen beantworten?
Okay, ja.
Sind Sie damit einverstanden, dass wir das senden?
Ja.
Kennen Sie das Klinikviertel?
Ja, ich kenne das Klinikviertel.
Wo liegt das Münchner Klinikviertel?
In der Nähe vom Sendlinger Tor.
Können Sie ein paar Kliniken im Klinikviertel nennen?
Die Dermatologie, die Hals-Nasen-Ohren-Klinik, die Gynäkologie ist nicht mehr da. Die chirurgische Klinik und die Augenklinik. Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Haunersche
Kinderklinik.
Welche Klinik ist vor einigen Jahren nach Großhadern umgezogen?
Eigentlich sollten alle Kliniken nach Großhadern umziehen. Ein Teil ist in der Innenstadt geblieben.
Wann entstand das erste Krankenhaus?
In München? Ehrlich? Mhm. Na, vielleicht 1900?
1809.
Ich habe mich um 100 Jahre vertan.
Wie heißt der Park, der am Rand des Klinikviertels und am Sendlinger Torplatz liegt? Und wie die Kirche dort?
Der Park. Geht's um den Friedhof? Nein, geht's nicht um den Friedhof und nur am Park, am Sendlinger Torplatz, keine Ahnung.
Nussbaumpark und Matthäus.
Das ist Matthäuskirche, die evangelische Kirche, ja.
Können Sie einige Straßennamen im Klinikviertel nennen?
Die Maistraße, die Mathildenstraße, die Thalkirchnerstraße, die Lindwurmstraße und die Nussbaumstraße.
Vielen Dank, dass Sie meine Frage beantwortet haben.
Gerne.
Super.
Gerne.
Vielen Dank. Ciao.
Kennen Sie das Klinikviertel?
Ja, doch.
Wo liegt das München Klinikviertel?
In Haidhausen.
Lindwurmstraße. Können Sie ein paar Kliniken im Viertel nennen?
Ich kenne leider tatsächlich nur die Haunersche Kinderklinik.
St. Lin. Augenklinik und vieles mehr. Ja. Welche Klinik ist vor einigen Jahren nach Großhadern umgezogen?
Das weiß ich leider nicht.
Frauenklinik. Wann entstand das erste Krankenhaus?
Oh Gott, 1890. Ich weiß es nicht.
Fast. 1809. Wie heißt der Park, der am Rand das Klinikviertel am Senglinger Torplatz liegt, um die Kirche dort.
Mir fällt der Name von dem Park jetzt nicht ein. Und die Kirche, die Asamkirche? Nein, ich weiß es nicht.
Nussbaumpark und St. Matthäus. Können Sie eine Straßennamen im Klinikviertel nennen?
Die Sendlinger Straße? Ist voll schwer, euer Interview. Die Lindwurmstraße? Ich weiß es nicht.
Nussbaumstraße, Pettenkofferstraße. Vielen Dank, dass Sie meine Frage beantwortet haben.
Danke für das Interview.
Das war unser Straßenquiz. Kennen Sie das Klinikviertel?
Und kennen Sie das Münchner Klinikviertel? Klar, Sie wissen, wo es liegt, aber kennen Sie die Geschichte und die Entwicklung des Viertels? Nicht wirklich, oder?
Deswegen stellen wir Ihnen jetzt den Kalender Kliniken im Viertel vor, in dem sich nicht nur schöne Bilder und Fotos von Klinikviertel finden, sondern der auch über die spannende Geschichte der Medizin und Krankenpflege in München informiert.
Mehr darüber erzählen uns jetzt Beate Bitschambek von der Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt und Verleger Franz Schiermeier. Was sieht und entdeckt man im Kalender? Franz Schiermeier legt los.
Ja, der Klinikkalender, wie wir den intern nennen, der allerdings nur Kliniken in unserem Viertel zeigt, also vor allem in der Ludwigsvorstadt, der zeigt zum einen die wichtigsten großen Kliniken, jeweils auf einem doppelten Kalenderblatt und mit weiteren Informationen dazu, historischen Bildern. Und auf dem Titel ist schon die erste wichtigste Klinik eigentlich, das Allgemeine Krankenhaus, das quasi so die Basis war für die weitere Entwicklung dieses Klinikviertels. Und dazu haben wir dann noch weiters im Kalender eine Übersicht über die ganzen klinischen Einrichtungen, auch über die Institute. Das spielt ja im Viertel eine große Rolle, wie man jetzt hier sieht an diesem Übersichtsplan. Und wie gesagt, dann die einzelnen Kalender vorgeführt, eine kleine Einführung zur historischen Entwicklung der Medizin in München und auch nochmal so eine eigene Seite für die Krankenpflege, die vor allem von den barmherzigen Schwestern geleistet wurde.
Wenn ich das jetzt anschaue, so habe ich das im Internet nicht gefunden. Da ist sehr viel Text, sehr viel Information dabei. Das ist, könnte man ja auch fast als ein Buch noch zusätzlich bezeichnen. Jetzt frage ich aber erstmal, warum denn überhaupt ein Kalender über das Klinikviertel? Warum ist das wichtig?
Die Kliniken, die sind sehr prägend für die Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt. Sie nehmen einen großen Teil des Platzes ein und sind auch von der Zusammensetzung in der Bevölkerung entscheidend. Zum Beispiel kann man sich es am besten vorstellen bei der Frauenklinik. Da gibt es, seit die jetzt ausgezogen ist, gibt es so viele Menschen, die ganz wehmütig dran denken, dass sie hier auf die Welt gekommen sind, geboren wurden und immer, wenn sie vorbeigegangen sind, sich praktisch an ihren Geburtsort erinnert haben. Und so haben eben die Kliniken doch stark zur Identifikation mit dem Viertel und in dem Viertel beigetragen. Und deswegen ist es uns sehr wichtig gewesen, dass wir auch diesen Teil unseres Stadtviertels mal aufnehmen. Vor allem, das war jetzt schon gerade der Punkt, die Kliniken werden ja stückweise auch nach Großhadern mitverlegt, die Gebäude umgenutzt. Und Gott sei Dank ist ein kleiner Teil an dem Allgemeinen Krankenhaus, ist eine sogenannte damals Portalklinik angebaut worden, sodass das LMU-Klinikum Innenstadt inzwischen doch hier zur Krankenversorgung in der Innenstadt bleibt. Da sind wir sehr froh.
Kommen wir doch mal zur Geschichte und Entwicklung des Klinikviertels. Was sind denn da so wichtige Wegmarken? Auf dem Titelbild des Kalenders ist das Allgemeine Krankenhaus. Ist das schon der Beginn, der Anfang von allem?
Ja, das ist der Anfang. Also da hat es einen Vorläufer gegeben, der durch Klosterbrüder geführt worden ist, barmherzige Brüder. Und nach der Säkularisierung sind ja alle kirchlichen Einrichtungen aufgehoben worden, also damit auch diese kirchlichen Pflegeeinrichtungen. Und hat man quasi privat dann betrieben oder beziehungsweise in städtischer Regie. Und dann kam ein wichtiger Mann, nämlich der Franz Xaver Häberl, der ein Konzept für dieses Krankenhaus dann entworfen hat, das damals außerordentlich modern war. Also da sind auch Leute aus anderen Städten gekommen, haben sich das angesehen und das war quasi jetzt der Beginn. Dann hat hat sich das halt entwickelt. Der Bedarf ist ja immer größer geworden, weil die Stadt ja auch gewachsen ist, immer mehr Einwohner. Man hat dann gemerkt, dass man eigentlich nicht gut zurechtkommt mit der Pflege. Dann hat man sich darum bemüht, dass die barmherzigen Schwestern, die eigentlich aus Frankreich kommen, hier auch Fuß fassen können. Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Die haben dann quasi den Betrieb auch in wirtschaftlicher Hinsicht übernommen. Aber dieses allgemeine Krankenhaus war quasi die Basis. Wichtiger Punkt war dann auch noch, dass die Universität nach München gekommen ist und damit wurden diese Kliniken auch zu Universitätskliniken. Und im Kalender haben wir das eigentlich chronologisch aufgelistet. Nach dem allgemeinen Krankenhaus kommt eine anatomische Einrichtung, die von Klenze geplant worden ist, heute nicht mehr erhalten ist und inzwischen immer noch dort ihren Sitz hat, aber in einem Bau von kurz nach 1900. Dann spielt eine große Rolle die Frauenklinik an der Sonnenstraße, die heute wieder Klinik ist. Dazwischen war das mal ein Postcheckamt. Dann das Dr. Haunersche Kinderspital, das auch heute noch besteht, aber auch verlegt werden soll langfristig. Und die Chirurgie, die dann als nächstes kommt, die auch heute noch in der Ziemsenstraße ihren Sitz hat. Wichtiger Punkt ist dann auch noch der Aufbau der Institute. Allen voran ist das Hygieneinstitut von Pettenkofer, der ja die Situation der Hygiene und die Situation der Medizin in München grundlegend verändert hat. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man da unbedingt erwähnen muss.
Gehen wir nochmal zurück zum Anfang, auf das Titelbild, auf das Allgemeine Krankenhaus. Ist ja auch im Januar noch vertreten. Was gibt es denn zum Allgemeinen Krankenhaus zu sagen? Wie hat sich das entwickelt? Sie haben den Herrn Häberl schon erwähnt. Vielleicht können Sie ein bisschen von dieser Geschichte da erzählen.
Also der Häberl hat halt vor allem zum einen technische Einrichtungen verbessert, also die Versorgung mit Wasser zum Beispiel, die Entsorgung, die Belüftung der Krankenzimmer, dass die Krankenzimmer nicht mehr 20 oder 30 Leute aufnehmen, sondern eben nur 6 oder 8. Und hat eine eigene Wasserleitung dann dahin liegen lassen von einem Brunnen, der in der Isarvorstadt war. Also das waren ganz wesentliche Verbesserungen, die kommen uns jetzt heute selbstverständlich vor, aber damals war das revolutionär.
Beim Allgemeinen Krankenhaus ist halt auch noch sehr wichtig, dass es außerhalb der Stadt, direkt vor dem Sendlinger Tor gebaut wurde. Man hatte ja, bevor die Medizin sich weiter wissenschaftlich entwickelt hat, wusste man ja gar nicht so ganz genau, wie Krankheiten übertragen werden und wollte nur die Kranken und Siechen möglichst weit von weg haben von den Gesunden, damit niemand krank wird. Es gab ja auch immer wieder Cholera oder Pestepidemien und so weiter und Pockenepidemien. Impfung wurde auch erst in dieser Zeit erfunden. Und so kam es, dass man eben das weit vor das Sendlinger Tor dieses Krankenhaus dann neu gebaut hat. Heute ist es LMU Klinikum Innenstadt, aber damals war das außerhalb der Stadtmauern und außerhalb der ganzen Stadt. Da waren rumrum eigentlich nur Felder.
Die herrschende Theorie damals war ja die Miasmen-Theorie. Die Miasmen waren Gerüche eigentlich. Also man war der Meinung, dass Krankheiten durch diese Miasmen übertragen werden. Deswegen hat man die hohe Mauern um die Friedhöfe gebaut und die Friedhöfe dann ja auch Ende des 18. Jahrhunderts nach auswärts verlegt. Und genauso ist es hier bei dem Krankenhaus. Gibt es einen französischen Ausdruck dafür, Cordon Sanitaire, also dass man einen freien Bereich um diese Krankenhäuser legt, um zu gewährleisten, dass die Krankheiten nicht übertragen werden. Hat sich später herausgestellt, dass diese Theorie vollkommen irrsinnig ist. Kommt dann eigentlich erst dann durch Pettenkofer, der genauer untersucht, wo kommt denn beispielsweise die Cholera her. Der ist zwar auch falsch gelegen, aber das hat dann erstmal viel genauere und wirksamere Mittel in hygienischer Hinsicht ausgelöst.
Auch ganz aktuell durch die Entdeckung, wie man impfen kann, also das waren vor allem die Pockenimpfung, hat man dann auch herausgefunden, dass man durch Impfungen sich vor Krankheiten schützen kann. Und da war der Simon Häberl, das war ein Verwandter vom Franz Xaver Häberl, der dann als Franz Xaver Häberl ja nicht mehr so konnte. Der war dann schon etwas älter, bis er endlich seine Idee mit dem allgemeinen Krankenhaus umgesetzt wurde. Und da hat er einen entfernten Verwandten, den Simon Häberl, gewinnen können, dass das Krankenhaus fertig gebaut wurde. Und der war auch Spezialist für Pockenimpfungen.
Und die Häberlstraße, die hier gleich um die Ecke ist, für wen ist die jetzt gedacht?
Für den Franz Xaver. Aber das ist auch eine interessante Sache, dass wir haben ja in dem Kalender vorne eine Übersicht über die Kliniken und dann über die Geschichte. Und dann kommen die einzelnen Blätter, die haben sehr viele Bilder, vor allem immer ein großes historisches Bild und dann eben ein bisschen Beschreibung und kleinere Bilder zu einzelnen Aspekten, unter anderem zu den Personen, die involviert sind oder auch zu den Bauherren oder mal zu einem der Kunstwerke, die dort sind. Und dann ganz hinten gibt es noch eine Übersicht über die Mediziner. Und hier haben Sie auch nochmal den Viertelbezug. Denn Gerade in unserem Viertel gibt es eigentlich sehr viele Straßen, die nach den Medizinern benannt worden sind. Und natürlich ganz viele Gräber im alten südlichen Friedhof, wo man das eine oder andere Porträt auch bestaunen kann.
Ja. Nennen Sie mal ein paar Straßennamen.
Naja, hier meine Walterstraße, ist Privatarzt von König Ludwig I. gewesen, ein Augenarzt. Dann die Ziemsenstraße,
Hebertstraße, dann Winkelstraße, Nussbaumstraße,
Lindwurm,
Pettenkoferstraße, Reisingerstraße.
Also wirklich richtig viele Namen. Sie haben ja gesagt, das läuft chronologisch. Also man hat 12 Monate Zeit, sich die Geschichte und die Protagonisten des Klinikviertels genau einzuprägen. Greifen wir vielleicht noch ein, zwei Kalenderblätter raus. Ich fand noch Brakels Kunsthaus auch ganz spannend. Vielleicht können Sie da noch was erzählen und was Ihnen jetzt noch ein drittes einfällt, was wir ein bisschen genauer besprechen.
Ja, Brakels Kunsthaus ist ja zunächst einmal als Nicht-Klinik gebaut worden, eine Galerie. Eine Galerie für den Franz Brakel, der auch eine schillernde Vergangenheit hatte. Er war nämlich Sänger und war dann Intendant am Gärtnerplatztheater. Irgendwann hat er dann eine Galerie begründet, die auch damals vorne dran war, sage ich jetzt mal. Also da ist dann Van Gogh ausgestellt worden, also die ganzen Modernen, die damals natürlich noch nicht so arriviert waren. Und die Galerie ist dann erweitert worden. Und später hat er aber, glaube ich, eigentlich pleite gemacht und weiß nicht, an wen das Haus dann zunächst gegangen ist. Eine amerikanische Medizinerin hat dann irgendwann der Universität so viel Geld gespendet, dass man dieses Haus kaufen konnte und umnutzen konnte. Heute ist da drin die medizinische Fachbibliothek und das Institut für Geschichte der Medizin.
An diesem Brakelschen Kunsthaus ist auch sehr spannend für uns selber, als wir sind ja sozusagen Laiengeschichtsforscher und entdecken jedes Mal immer noch was Neues. Also ich habe auf jeden Fall, als ich das letzte Mal dran vorbeiging, plötzlich gesehen, dass in dem Wohnhaus, das daneben auch zu dieser medizinischen Bibliothek gehört, da ist jetzt das Medizinhistorische Institut drin, dass da an einem Fenster tatsächlich eine Verzierung ist mit den Initialen von Franz Josef Brakel. Und wer auch einen Forscherdrang in sich spürt, der kann da gern mal vorbeigehen und schauen, ob er es findet.
Noch ein Kalenderblatt. Was nehmen wir?
Die psychiatrische Klinik, die im Zusammenhang steht mit dem, früher hat man es genannt, Irrenhäuser, Tollhäuser in Giesing. Und konzipiert worden ist diese Klinik vom Arzt Bumm, so hat der geheißen, Anton Bumm. Und war natürlich damals wegweisend, weil man da erst eben auch eingeführt hat, dass man mit den psychisch Kranken normaler umgeht, dass man das als Krankheit überhaupt erstmal anerkennt und versucht entsprechend zu behandeln. Ein wichtiger Mann, der hier noch zugange war, war der Emil Kreppelin. Und noch ein weiterer, den auch jeder kennt, der Alois Alzheimer, der hier für einige Zeit unter Kreppelin als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet hat und auch seine Theorie der Alzheimer-Krankheit hier entwickelt hat.
Also gerade bei der Psychiatrie sieht man eben zum Ersten, dass es in den Anfängen ein wahnsinnig großer Schritt war, die psychischen Leiden sozusagen des Menschen auch als Krankheiten anzuerkennen und so in die Entwicklung der Medizingeschichte wahrgenommen zu werden als eigenes Fach. Aber später haben wir natürlich auch immer wieder mal drauf gestoßen, dass dieses Grenzgebiet auch immer wieder zu Schwierigkeiten führte, bei unseren ganzen Revolutionären zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Da war der Emil Kreppelin immer wieder zur Begutachtung von Menschen, die posttraumatische Belastungssyndrome hatten. Das hieß damals Kriegszittern. Und er hat dann meistens die relativ schnell wieder für gesund erklärt, damit sie zurück an die Front können. So geschah es auch dem Ernst Toller, der darüber ausführlich in seinem Buch berichtet hat. Dann kamen halt auch diese Rassentheorien auf und sind von diesen Wissenschaftlern, gerade wie dem Emil Kreppelin, auch stark gefördert worden. Und deswegen ist das ein bisschen kritisch manchmal. Er hat sehr große Verdienste auch bei der Beobachtung und in der Entwicklung der Psychiatrie. Aber er hat eben auch diese NS-Ideologie mit befördert. Und deswegen tun sich die Mediziner bis heute ein bisschen schwer, das richtig einzuordnen.
Vielleicht jetzt noch so als Abschluss zum Kalender. Sie haben es schon angedeutet, vieles zieht um, es verändert sich. Können Sie so eine Bestandsaufnahme machen? Was bleibt, was geht weg in den nächsten Jahren?
Ganz schwierig. Klar war für uns, die Frauenklinik ist umgezogen, da waren wir beide dann auch drin. Das Haus steht mehr oder weniger leer. Aber wir waren zum Beispiel sehr überrascht, dass in der Poliklinik quasi auch fast die ganze Klinik leer ist. Also das geht erstaunlich schnell. Also Beate Bitschenbeck ist ja im Bezirksausschuss, ich war da auch mal drin, also das ist jetzt schon lange her. Da kam dieses Problem auf, da haben uns die Kliniken ja auch informiert. Und der erste Schritt war dann diese Portalklinik, aber es scheint schon so zu sein, dass sie tatsächlich einen Großteil der Kliniken auch nach Großadern verlegen wollen. Das interessiert natürlich dann den Bezirksausschuss grundlegend, was passiert mit diesen Gebäuden. Ich glaube nicht, dass das alles schon klar ist. Also das wird im Viertel große Veränderungen auslösen.
Ja, es ist sichtlich so, dass die Gebäude halt doch vor über 100 Jahren die meisten gebaut worden sind oder dann Anbauten erhalten haben und nicht mehr so ganz optimal für die moderne Medizin und Krankenversorgung ausgerüstet sind. Deswegen wollten die Kliniken natürlich in neuere Gebäude dann gehen und sich Neubauten zulegen. Und natürlich bietet sich da das Gebiet in Großhadern an. Es ist aktuell so, dass eben die Frauenklinik ist schon weg. In der Dermatologie wird eine Klinik, da sind zwei Kliniken drin und eine geht raus und eine bleibt noch eine Weile drin. In der Poliklinik ist leergeräumt, da kommt ein Teil der Dermatologie rein, hieß es. Das Haunersche soll seit Jahren weg, aber die haben immer noch zu wenig Geld. Das scheint bei Kinderkliniken von Anfang an ein Problem gewesen zu sein, weil man irgendwie, sind die Kinder immer das Wichtigste, aber dafür hat die Medizin nie Geld. Also es ist echt furchtbar. Weil die können hier die Kinder gar nicht mehr so behandeln, wie sie es eigentlich wollten, weil sie zu wenig Räumlichkeiten und Einrichtungen haben. Und was der Bezirksausschuss und jetzt inzwischen auch die Staatsregierung dann und die Stadt natürlich wollen, ist, dass möglichst viel die Gebäude öffentlich bleiben und keines an Investoren verscherbelt wird und dann Luxuswohnungen drin entstehen, sondern aktuell schaut so aus, dass sie alle universitär nachgenutzt werden. Das hoffen wir, dass das so passiert. Wir waren ja schon sehr froh, dass eben diese, damals hieß es Portalklinik, weil sie eben ein Portal zu allen Versorgungen in der Innenstadt gewährleisten sollte. Inzwischen heißt der ganze Ziemsen-Gebäude LMU Klinikum Innenstadt, weil die Ärzte, die dort wirken, sagen, wir sind nicht bloß ein Portal, wir sind eine voll hochwertige medizinische Versorgung. Und da sind wir aber sehr froh, dass da ein großer Teil hier bleibt.
Es ist auch ein städtebauliches Problem, denn diese Kliniken, die ja vorwiegend dann um 1900 und danach gebaut worden sind, die sind damals mit einem erheblichen Stolz auch gebaut worden. Das sind tolle Gebäude. Mhm. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, wie man die Medizin dann damals auch eingeschätzt hat, den Wert der Medizin. Und dass man da so staatstragende Gebäude hinstellt, das ist also nicht so selbstverständlich. Und jetzt ist es natürlich, vermute ich mal, schwierig für diese Gebäude jeweils ansprechende, angemessene Nutzung zu finden.
So wie es ausschaut, wie ich das jetzt verstanden habe, es bleibt ein Teil da, zumindest für die nächsten Jahrzehnte, das ist absehbar, aber die Tendenz geht doch auf Umzug, das hängt mit den Gebäuden zusammen, nicht mehr modern genug, wie auch immer. Die Hoffnung, dass die bayerische Staatsregierung das nicht verhökert, das teile ich nicht, aber das kennt man aus anderen Fällen, aber wir hoffen das jetzt mal.
Zwischen Hoffnung und Befürchtung. Ich bin immer auf der Hoffnungsseite, aber ein bisschen Befürchtungen schleichen sich bei mir auch ein, das ist schon richtig.
Sagen Beate Bitschenbeck von der Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt Iservorstadt und Verleger Franz Schiermeier.
Im Kalender Kliniken im Viertel für das Jahr 2023 gibt es viele, viele interessante Fotos und Bilder zu sehen. Es werden zahlreiche Kliniken vorgestellt und ihr werdet über die Geschichte der Medizin und der Krankenpflege in München informiert.
Der Kalender hat DIN A3-Format, kann aber aufgeklappt auch im DIN A2-Format aufgehängt werden. Mitgearbeitet am Kalender haben Beate Bitschenbeck, Walter Klupsch, Heinrich Ordner, Franz Schiermeier, Adelheid Schmidt-Thome und Barbara Turczynski-Hartje.
Der Kalender kostet 15 Euro, kann im Buchhandel oder über den Franz Schiermeier Verlag bestellt werden. Mehr Infos unter www.stadtatlas-münchen.de.
Am Ende der Sendung sprechen wir mit Beate Bitschenbeck und Franz Schiermeier dann noch über das Buch Ludwigsvorstadt – Reiseführer für Münchner. Auch da geht es um das Klinikviertel, aber natürlich auch um das südliche Bahnhofsviertel, das St. Paulsviertel oder um die Theresienwiese.
Wir
Wir kommen jetzt zu einem Park, der von den Münchnerinnen und Münchnern nicht so wirklich wahrgenommen und wertgeschätzt wird, obwohl er eigentlich einer der zentralsten Erholungsräume der Stadt ist.
Es geht um den 2 Hektar großen denkmalgeschützten Nussbaumpark, eine grüne Oase zwischen Nussbaum, der Ziemsen, der Lindwurmstraße und dem Sendlinger Torplatz. Am östlichen Ende des Parks steht die schöne St. Matthäuskirche.
Es gibt einen Spielplatz, einen Brunnen, viele Sitzgelegenheiten, Bäume und in den Sommermonaten findet sich auch ein Pop-up-Biergarten dort, aber die grüne Oase hat seit vielen Jahren auch Schattenseiten.
Die Süddeutsche Zeitung hat zum Beispiel festgestellt, dass hier verschiedene Welten kollidierten. Um welche Probleme es genau geht, das haben wir schon Ende Juli Dr. Norbert Roth gefragt. Er ist einer der Pfarrer von der St. Matthäuskirche.
Na, als Probleme würde ich es gar nicht bezeichnen. Es sind Herausforderungen, die Innenstadtzustand eh mit sich bringt. Also hier sammelt sich viel, ist ein Verkehrsknotenpunkt, aber viele Menschen, die hier auch nur durchlaufen, treffen sich hier und man bleibt hier. Es ist ein bisschen ein unbeobachteter Punkt, wo Menschen auch sich sammeln, die es ein bisschen brauchen, unbeobachtet sein zu können.
Welche Menschen sind denn in dem Park? Können Sie das mal beschreiben?
Wenn man es ganz grob machen würde, es sind so 3 Gruppen, die ich identifizieren kann. Wir haben hier in der Nachbarschaft die psychiatrische Klinik, die hat ein Methadon-Programm laufen für Menschen mit Suchterkrankungen, die sich am Vormittag dort ihre Hilfe holen und die dann hier ums Haus herum auch konsumieren. Also es ist ein, nennen wir es so, ein Drogenumschlagplatz, der ist da. Also das weiß die Polizei, das weiß die Stadt, das wissen wir, das wissen alle. So zum Nachmittag hin wechselt es ein bisschen, dort treffen sich dann Menschen, die miteinander reden, trinken, gesellig sind und je nachdem, wie viel getrunken wird, verändert sich auch die Stimmungslage. Und am Abend, wenn es finster ist, ist es nochmal ganz eigenes Klientel, was sich da im Park tummelt, mit denen haben wir aber wenig zu tun.
Man liest ja in den letzten Jahren immer mal wieder über den Nussbaumpark, vor allen Dingen 2018, 2017 habe ich einige Zeitungsartikel gefunden über Kriminalität, auch Aggressivität von den Leuten, die dort im Park sind. Man muss aber dazu sagen, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil und auch die Kriminalität macht nur einen ganz kleinen Teil aus. Hat sich denn jetzt seit 2017, 2018 da was verändert?
Also ich glaube, es sind 2 Faktoren. Das eine ist die Migrantensituation. Durch die Reisefreiheit innerhalb der EU hatten wir viele Menschen hier, die aus Südosteuropa angereist sind und dass ein gewisser Konkurrenzkampf begann zwischen anderen Migranten, die halt für Arbeitsmöglichkeiten hier waren und die durchaus aneinander gerieten. Das haben wir mitgekriegt. Das zweite, was außer Acht blieb, ist, dass der Umbau des Hauptbahnhofes große Auswirkungen hier für uns hat, dass ein Verdrängungsmoment drüben von der riesigen Baustelle noch hier drüben geschah, dass viele Leute, die sich gern im Hauptbahnhof, um den Hauptbahnhof aufhielten, jetzt hier bei uns im Park sind.
Inwiefern war denn die Kirche betroffen von der gelegentlich schwierigen Lage hier?
Wir waren insofern betroffen, dass es Verschmutzungssituationen gab, denen wir dann schon auch nicht mehr Herr wurden. Also wir leben mit den Menschen, die gehören hierher und wir schauen immer noch, dass es ein gutes Miteinander gibt. Aber bestimmte auch Fäkalverunreinigungen vor der Tür, in den Lichtschächten, waren dann ein Maß von auch für uns Unerträglichkeit, dass ich auch für das Personal, das hier bei uns im Haus arbeitet, nur mehr schwer Verantwortung tragen konnte. Das war ein wenig schwierig.
Wie hat denn die Stadt reagiert und was hat die Stadt oder auch die Behörden unternommen, um die Situation zu verbessern?
Die Stadt hat das sehr wohl wahrgenommen. Es gab einen sehr, sehr konstruktiven Austausch mit den Stadtbehörden, Bezirksausschuss, Stadtrat oder auch allen Nachbarinnen und Nachbarn, die im Verein Südliches Bahnhofsviertel vernetzt sind, dass wir überlegt haben, was machen wir denn Kluges? Und zum Beispiel, dass das KVR diese Streifen, mir fällt kein anderes Wort ein, diese Gruppen von Menschen, die jetzt hier laufen und gucken, einfach nur durch ihre Präsenz für eine bestimmte Art von Ruhe sorgen. Die greifen kaum ein, die sind auch nicht bewaffnet, das ist keine Polizei, das wissen alle. Aber allein, dass sie da sind, hat was bewirkt. Also wir haben, und auch dadurch, dass die Stadt im Positiven natürlich auch die Unterkunftsmöglichkeiten ausgebaut hat. Da ist viel, viel, viel passiert, was wir hier schon auch merken.
Ich bin jetzt gerade noch über den Park gegangen und geradelt und es war doch ganz was los. Es war total friedlich, total schön. Und es gibt ja jetzt diesen gemütlichen Biergarten, diesen kleinen Biergarten, das ist kein riesiger Biergarten hier, hat der auch dazu beigetragen, dass die Situation besser geworden ist, weil einfach immer was los ist im Park?
Ja, total. Also das ist die Urban League, die das veranstaltet und trägt. Und das ist jetzt schon das fünfte oder sechste Jahr, dass die hier sind und während der Sommermonate dort einen Biergarten aufgebaut haben und den auch betreiben. Das trägt dazu bei, dass der Park tagsüber belebt ist, auch jenseits der Szenen, die ich eben genannt habe. Viele junge Familien, vor allem aus der Maistraße, dann rüber ins Glockenbach, freuen sich, dass es hier eigentlich einen Park gibt mit einem Spielplatz, trauen sich aber oft nicht rüber, weil sie nicht genau wissen, gibt es wieder zu viel Drogen, ist die Aggression wieder so hoch. Aber durch diesen Biergarten wird es entschärft, ohne dass eine Verdrängung stattfindet, sondern die sind auch da, aber sie merken, wir müssen den Ball etwas flacher halten. Also es ist befriedender.
Was wären denn jetzt die Vorschläge der Kirche oder der St. Matthäuskirche? Könnte man noch mehr machen, um hier so eine Situation zu schaffen, dass alle gut damit leben können? Was wären denn da Ihre Vorschläge?
Das, was geleistet wird, ist schon enorm. Einerseits von kommunaler Seite, da könnte noch mehr gemacht werden, aber das will ich gar nicht groß benennen. Andererseits von kirchlicher Seite, also sowohl von der Gemeinde hier als auch von der Diakonie München-Oberbayern. Wir haben die Teestube bekommen in der Zenetti-Straße. Es gibt Begegnungszentren in der Schwanthaler Straße, in der Goethe-Straße. Also es ist viel, viel, viel Infrastruktur hier. Ich merke, dass wir eigentlich hier im Haus noch eine Person bräuchten, die ausschließlich mit den Menschen draußen arbeitet. Die Kapazität haben wir nicht. Wir tun unser Möglichstes und das Beste und das wäre so eine Sache, die ich sehe. Das werden wahrscheinlich andere anders beantworten, das ist sehr subjektiv, glaube ich. Aber dass man da noch ein bisschen mehr Streetwork anbietet, Präsenz zeigt und konstruktive Wege aufzeigt, vielleicht auch aus der Sucht raus, hinein in ein Arbeitsverhältnis. Das wäre schon großartig.
Vielleicht zum Schluss noch, ich finde die Kirche, die St. Matthäuskirche so schön. Den Bau, können Sie ein bisschen was über die Architektur sagen?
Sie hat ja zwei lustige Spitznamen in München. Es ist der zweite Matthäuskirchenbau. Der erste stand vorne am Stachus, von den Nazis höchstpersönlich abgerissen, also vor dem Krieg noch, 1938. Und dann in den 50er Jahren hier errichtet und sie trägt den Namen entweder Luthers Achterbahn oder das Bordwandel von unserem lieben Herrgott. Also weil es so eine geschwungene Form hat wie ein Waschzuber. 50er Jahre in Rheinkultur, organische Architektur hat man sie genannt und so ist sie auch. Also nierenförmig ist der Gemeindesaal, herzförmig ist der Kirchenraum, asymmetrisch alles, ein ganz spezieller Bau und inzwischen, weil er einzigartig ist in Deutschland, Denkmal von nationaler Bedeutung.
Jetzt hört man ja im Hintergrund schon die ganze Zeit die Orgel spielen. Was findet denn da an kulturellen Veranstaltungen alles in der St. Matthäuskirche statt? Ich habe irgendwann mal, das ist schon ein paar Monate her, gelesen, dass Agnes Obel, also eine Sängerin, hier auch gespielt hat. Also es geht auch über die, sage ich jetzt, normale Kirchenmusik hinaus, was hier stattfindet.
Durch die Lage und durch die Räumlichkeiten, die wir hier haben, ist es ein sehr belebter Ort. Es ist jeden Tag unglaublich viel los. Es läuft kulturell viel, es läuft natürlich auch religiös unglaublich viel. Es ist ein kirchlicher Raum, ein kirchlicher Ort, Gottesort hier mitten am Sendinger Tor. Und kulturell läuft natürlich klassische Musik. Wir haben den Motettenchor hier im Haus, wir haben eine bombastische Orgel. Auf dem Segment läuft einiges, aber auch, wie Sie sagen, andere kulturelle Veranstaltungen als Konzerthalle. Oder halt in Verbindung mit uns als Gemeinde. Ganz unterschiedlich. Leicht abzurufen über die Homepage.
Unbedingt mal St. Matthäuskirche eingeben und die Bilder anschauen von dieser schönen Kirche. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Soweit Pfarrer Dr. Norbert Roth von der St. Matthäuskirche am Nussbaumpark. Wir haben Ende Juli mit Ihnen gesprochen.
Mehr über die Kirche und ihren Veranstaltungen finden Sie unter www.sanktmatthäus.de, geschrieben ST, dann Matthäus, das Ä mit AE.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Spaziergang durch das Klinikviertel, so heißt eine Führung des Vereins Stadtreisen München e.V. Und wie wir am Beginn der Sendung hören konnten, viele Menschen kennen das Viertel gar nicht oder nicht so richtig.
Aber wenn ihr inzwischen neugierig geworden seid bei einem Spaziergang durchs Klinikviertel von Stadtreisen München, könnt ihr das Viertel hautnah erleben.
Diana Hipp von Stadtreise München bietet regelmäßig Führungen durch das Klinikviertel an. Bevor sie im Interview mehr darüber erzählt, schildert sie, was alles zum Klinikviertel gehört und wie man es eingrenzen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil es auch ein paar Franzen gibt.
Das ist richtig, es ist tatsächlich nicht so einfach zu bestimmen. Ich würde mal sagen, von der Sonnenstraße bis zur Goethestraße und dann wieder von der Landwehrstraße bis zur Thalkirchner Straße.
Und Stadtreisen München bietet eine Führung an mit dem Namen Spaziergang durchs Klinikviertel. Was ist denn das Besondere, das Spannende an diesem Rundgang?
Das Spannende ist daran, erstens mal, dass es wahrscheinlich sehr wenige kennen und dass man Gebäude sieht, in die man vielleicht sonst nicht reinkommt und dass man die Geschichte der Medizin der letzten 200 Jahre kennenlernt, die sich ja bis heute noch verändert. Also sprich, es tut sich sehr viel im Klinikviertel, auch aktuell. Es ist ein Wechsel da, ein Rauszug nach Großhadern dort, eine Veränderung und die möchte ich gerne sichtbar machen.
Okay, dann fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wie und wann ist denn das Klinikviertel entstanden und was sind denn in Ihren Augen ganz wichtige Wegmarken des Klinikviertels?
Einmal ist es entstanden schon 1754, da wurde das Spital zu Max oder auch Spital zum Heiligen Maximilian der Barmherzigen Brüder mit Kloster und Kirche gegründet. Das war aber ein ganz großer Krankensaal, also da waren sehr viele Menschen in einem Saal untergebracht. Das war noch unter kirchlicher Leitung, so das war das einer der ersten Gebäude. Als nächstes wurde gebaut 1755 das Spital der Elisabethinerinnen. Da ist heute die Augenklinik drin und die Poliklinik drin. Also ich fange ja an letztendlich mit dem Gebären, weil ich das den Anfang finde und das war das erste in der Sonnenstraße. Das war die königliche Gebäranstalt und die hat bestanden bis 1906. Und dann ging es weiter mit der Hebammenschule in der Pettenkofer Straße. Da ist heute die Ambulanz für HNO drin. Dann gehen wir weiter und gehen dann zur Augenklinik. Das war 1908 ist die entstanden. Also viele Gebäude sind in ähnlicher Zeit und in gleicher Zeit entstanden. Als erstes war schon das erste allgemeine Krankenhaus, das entstanden ist. Also nachdem dieser Orden, der zum Spital zum Heiligen Max auf diesem Platz ist, dann entstanden, das erste allgemeine Krankenhaus. Und da waren alle Einrichtungen vereint.
Sie haben jetzt die Königliche Gebäranstalt erwähnt, Sie haben auch kirchliche Einrichtungen erwähnt. Ist das in der Regel so gewesen, dass entweder der Staat, also das Königtum gebaut hat oder die Kirche oder sowas betrieben hat oder hat die Stadt dann selbst mit Einrichtungen mitgemischt?
Also am Anfang waren es Klöster und waren es kirchliche Einrichtungen, so wie ich erwähnt habe, die Elisabethinerinnen oder auch das Kloster zum Heiligen Max. Das war das Erste. Aber relativ früh dann kam dann schon eine staatliche Einrichtung. Die Gebäranstalt, das war tatsächlich eine königliche Gebäranstalt, also eine staatliche Einrichtung. Und später war die Säkularisation da und dann wurden die sämtlichen kirchlichen Einrichtungen auch im Klinikviertel abgelöst durch staatliche Einrichtungen, städtische und staatliche und Universitätseinrichtungen. Also eine Mischung aus Staat und städtisch. Gleichzeitig die Uni, nachdem sie durch Ludwig I. von Landshut verlagert wurde nach München, hat die hier großen Raum eingenommen.
Sie haben vorhin geschildert, was noch so Anfang des 20. Jahrhunderts dazu gekommen ist. Was kam denn so nach dem Zweiten Weltkrieg oder was kam denn so zur Zeit der Bundesrepublik Deutschland dann noch an Einrichtungen hinzu?
Da kam dann wieder das Pettenkofer-Institut. Das gab es zwar vorher schon auch, aber das war komplett zerstört, wurde dann neu in der Pettenkoferstraße aufgebaut. Es gab Kriegszerstörungen, es wurde die Chirurgie neu aufgebaut und erweitert. Ja, so, das waren die Hauptpunkte. Es gab ja dann schon auch die Frauenklinik, die gab es schon. Es kam später noch die Ambulanz oder die HNO-Klinik kam noch dazu.
Also Sie haben jetzt eine ganze Menge Einrichtungen und Krankenhäuser etc. angeführt. Die werden Sie sich nicht alle anschauen bei Ihrer Führung. Wo machen Sie denn Station?
Wir machen als erste Station bei der ehemaligen Frauenklinik. Da fangen wir an mit dem Gebären. Dann gehen wir weiter in die Pettenkoferstraße und schauen uns die Augenklinik an. Da kann man tatsächlich in die Vorhalle reingehen. Und wir machen dann die königliche Poliklinik, die jetzt auch ja, anderweitig genutzt wird, nicht mehr als Poliklinik. Da ist jetzt eine Schmerzambulanz drin. Da gibt es noch zwei andere Institute. Einmal ist es hier ist das Institut für Krebskranke, die Beratung bietet, vor allem also ambulante Beratung bietet. Und es gibt noch ein Institut für die Studenten, so Simulationskurse werden da veranstaltet. Dann gehen wir weiter in der Pettenkoferstraße in das Anatomische Institut, also in die Anatomie. Von dort aus dann in die Psychiatrie und gehen vorbei an der Chirurgie. Und dann für uns ganz wichtig ist auch die neue Portalklinik, die jetzt erst letztes Jahr eröffnet wurde und die viele Bereiche umfasst, wo also auch Bereiche der ehemaligen Poliklinik jetzt drin sind.
Sie haben jetzt manchmal gesagt, da gehen wir hinein und dann haben Sie gesagt, da gehen wir dran vorbei. Wie ist da das Verhältnis? Schauen Sie auch in einigen Einrichtungen rein?
Ja, ich bin früher immer gerne reingegangen. Das hängt jetzt immer von den Corona-Maßnahmen ab, inwiefern wir reingehen können. Ich gehe sehr gerne rein oder wenn, dann schaue ich auch vom Garten aus rein. Zum Beispiel was sehr Interessantes ist zu sehen, bei der ehemaligen königlichen Poliklinik, dort in den Garten reinzugehen. Man kann einiges dann auch erzählen, wie ist zum Beispiel ein Klinikgarten gestaltet worden und was ist heute wichtig und warum ist überhaupt das Klinikviertel hier entstanden. Wir versuchen reinzugehen, auch in die Augenklinik gehe ich rein und ich möchte gerne in die Psychiatrie reingehen. Ich gehe rein, soweit es die Regeln erlauben.
Und hier stehen wir vor der Anatomie bzw. vor der anatomischen Anstalt, wie es ganz korrekt heißt. Da kann man auch wirklich reingehen. Was gibt es denn da drin zu sehen?
Da gibt es eine Schauausstellung, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Fast jeden Tag geöffnet bis aufs Wochenende. Und da kann man zum Beispiel Embryonen sehen, man kann verschiedene Skelette sehen, man kann ja den Körper des Menschen überhaupt dargestellt sehen. Wie gesagt, für alle zugänglich. Dann kann man wenn man höher geht, kann man den Hörsaal besichtigen. Der ist nur unter der Woche eben offen, aber auch zugänglich. Man kann in den Mikroskopiersaal reinschauen, wenn man das gern möchte. Mache ich jetzt aber im Rahmen der Führung nicht unbedingt. Ich finde vor allem die Eingangshalle sehr beeindruckend schon mal.
Was ist da drin?
Da sieht man an der rechten Seite sieht man das Aufschneiderbild von Rembrandt. Das ist eine Kopie. Also man sieht sozusagen eine Sektion, also die Aufschneiderkunst wird auf diesem Bild dargestellt.
Als ich hierher gekommen bin, mit dem Radl unterwegs war, wir sind ja hier in der Pettenkoferstraße, wenn man da weiterfährt, kommt man auf den Nussbaumpark, man muss noch eine Rechtsbiegung machen. Gehört der Nussbaumpark eigentlich auch zum Klinikviertel und was findet sich da alles?
Also von der Geografie her gehört er schon dazu. Was findet sich da? Ja, also dieses Jahr war mal wieder ein Biergarten dort. Man möchte es wieder für alle Schichten der Bevölkerung öffnen. Es war auch mal so, dass zum Beispiel auch dieser Spielplatz sehr gern genutzt würde. Zwischenzeitlich war es ein sozialer Brennpunkt. Muss man leider so sagen auch, dass hier viele Obdachlose lagern und nächtigen. Ebenfalls, dass zum Teil eben auch Junkies hier im Park waren und es zu Konflikten mit den Anwohnern kam, sowohl mit den Anwohnern als aber auch mit den anderen Parkbesuchern. Das soll sich jetzt aber sehr gebessert haben.
Welche Funktion hat denn der Nussbaumpark im 19., 20., Anfang des 20. Jahrhunderts gehabt?
Meines Wissens nach war er da noch nicht so angelegt.
Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht hier für die Kranken und Patienten gewesen.
Nein, die kranken Patienten hatten immer gleich einen Park gleich am Haus. Also es gibt sowohl für die Augenklinik, die damals schon bestanden hat, und eben auch für die Poliklinik direkt einen sehr schönen Innenpark. Ebenfalls die Frauenklinik hatte einen Park und auch die Psychiatrie hat einen Park.
Dann kommen wir mal zu Stadtreisen München. Das ist ein Verein, der Führungen anbietet. Vielleicht sagen Sie mir einfach mal ein paar Worte, was es mit Stadtreisen auf sich hat und welche Führungen Sie denn haben. Ich habe geschaut, es sind natürlich sehr, sehr, sehr viele. Vielleicht greifen Sie einige paar interessante, ohne Wertung natürlich, heraus.
Also Stadtreisen ist gegründet worden für Münchner, die anstatt zu verreisen, ihre Stadt besser kennenlernen wollen. Deswegen dieses Wortspiel für Münchner eben. Da machen wir auch ganz besonders Stadtviertel und wählen uns immer mal wieder neue Stadtviertel raus. Wir machen Führungen mit der Tram, zum Beispiel in die Bostei oder nach Haidhausen raus. Wir machen Führungen mit Fahrrad im Sommer. Ja, die meisten Führungen sind zu Fuß. Und wir haben verschiedene Schienen. Zum Beispiel, wir haben auch eine Schiene, eine politische Schiene. Wir haben eine literarische Schiene. Wir haben aber auch reine Unterhaltungsschienen. Wir bieten Kinderführungen an. Da sind wir auch sehr gut da drin. Wir bieten Jugendführungen an. Wir machen viele Schulklassen. Genau, wir bieten thematische Führungen an und geschichtliche Führungen.
Okay, dann frage ich jetzt erstmal als erstes nach der politischen Schiene. Was ist da zum Beispiel alles dabei?
Zum Beispiel die NS-Führungen sind da mit dabei, ja. Alle Führungen, die den Nationalsozialismus betreffen oder aber auch Minderheiten, zum Beispiel Sinti und Roma. Es wird wieder was Neues entwickelt. Da geht man in Perlacher Forst oder und eben auch zu Stadelheim zum Beispiel. Eine Kollegin entwickelt dazu eine neue Führung.
Und Sie haben gesagt, geschichtliche Führungen, da gehen Sie wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurück als die Zeit des Nationalsozialismus. Geht es da bis in die Gründungsgeschichte?
Ja, ja, das ist bei einer Altstadt mit dabei. Wir machen dann eine Altstadtführung, wo eben auch von den Anfängen Münchens erzählt wird. Wir machen mittelalterliche Führungen, ja, auch für Kinder schon. Wir machen neuzeitliche Führungen. Ich mache zum Beispiel Führungen zur jüdischen Geschichte in München, zum jüdischen Leben in München, aber auch katholisches München, protestantisches München zum Beispiel.
Dann die literarischen Themen. Da wird es ja wohl um bekannte Literatinnen und Literaten in München gehen. Wen haben Sie da?
Lena Christ wurde da schon rausgegriffen oder Leon Feuchtwanger zum Beispiel.
Was haben wir noch? Stadtviertelthemen. Welche Stadtviertel sind denn es wert, dass Sie von Stadtreisen vorgestellt werden?
Ich denke, eigentlich alle. Großhadern zum Beispiel ist eine interessante Führung. Aber wir haben auch den Lehel, wir haben Giesing. Wir haben dann in Giesing sogar mehrere Führungen. Wir haben Haidhausen-Führungen. Wir haben dann das Kreuzviertel zum Beispiel. Also auch die Innenstadt nochmal aufgeteilt in Altstadt Süd, in Altstadt Nord.
Was haben wir jetzt noch vergessen? Was haben Sie noch gesagt? Thematische Führungen, glaube ich, oder?
Thematische Führungen. Ich mache zum Beispiel eine Führung zum Toilettengeschichte Münchens, Shit Happens. Das heißt also eigentlich auch eine Führung, wo mangels an Toiletten oder wie sind die Toiletten in München entstanden? Hygienische Führungen zum Max von Pettenkofer, Cholera und Pest zum Beispiel. Ja. Als eine Ergänzung zu dieser Klinikführung.
Gibt es noch was? Aber es war schon eine ganze Menge.
Wir haben Architekturführungen zum Beispiel. Wir haben aber auch für Jugendliche Streetart-Führungen.
Soweit Diana Hipp vom Verein Stadtreisen München. Der nächste Spaziergang durchs Klinikviertel steht noch nicht fest. Der nächste Termin wird aber erst im Jahr 2023 sein. Mehr Info unter www.stadtreisen-münchen.de.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Kommen wir am Ende unserer Sendung zum Klinikviertel noch einmal zurück zu Beate Bitschambek von der Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt Isarvorstadt und Verleger Franz Schiermeier.
Im Franz Schiermeier Verlag ist vor kurzem ein Buch der beide mit dem Titel Ludwigsvorstadt. Reiseführer für Münchner. Erschienen auch, da findet sich natürlich Informationen über das Klinikviertel. Was aber findet sich in dem Reiseführer für Münchner? Noch wollen wir von dem beiden wissen.
Das beschreibt eigentlich auch schon, was diese Reihe, das ist eine Reihe, die steht zusammen mit dem Hirschkäfer Verlag von Martin Hartz, was diese Reihe eigentlich will, weil Reiseführer für Münchner sind natürlich eine Frechheit eigentlich. Ne? Wir sagen halt, die Münchner und Münchnerinnen, wenn sie ins Ausland fahren, in irgendeine Stadt, dann informieren sie sich und kaufen sich Reiseführer und wollen auch was über diese Stadt erfahren, aber über ihre eigene Stadt wissen sie oft nicht so arg viel. Das ist so auch meine Erfahrung durch Duld und Straßenfeste und alles Mögliche. Und deswegen sagen wir etwas provokant Reiseführer für Münchner, weil wir eben auch die Leute ermuntern wollen, sich mit dem Viertel auseinanderzusetzen. Das ist der Hintergrund für die ganze Sache. Und es ist auch wie ein Reiseführer aufgebaut. Also es sind alle möglichen historischen und aktuellen Themen drin. Es ist nicht nur ein Geschichtsbuch, sondern es will schon bis heute wirken und auch zeigen, wie das Viertel sich bis heute verändert. Da spielt jetzt die Klinik eine große Rolle, die Revolution natürlich. Und was in der Ludwigsvorstadt über die Jahrhunderte, so alt ist sie ja noch nicht, gerade mal etwas mehr als 200 Jahre, passiert ist. Und wie sich das Viertel bis heute entwickelt hat. Das ist der Hintergrund.
In dem Buch Ludwigsvorstadt, Reiseführer von Münchner, gibt es eben thematische Themen, nämlich das ganze Viertel war mal ein Künstlerviertel und da haben wir herausgefunden, dass eigentlich in der Schwanthaler Straße, Landwehrstraße, Goethe, Schillerstraße hunderte von Künstlern gewohnt haben. Wir haben nur einige Adressbücher durchgeschaut und haben dabei schon über 200 Namen gefunden und zu fast jedem dieser Künstler auch ein Bild gefunden, was man googeln kann sozusagen. Da ist ein irrsinniges Potenzial, das war uns selber auch nicht so bewusst, dass das eigentlich noch viel, viel mehr Künstler gab als in Schwabing.
Das wollte ich gerade sagen. Man liest und hört ja immer, die Künstler waren in Schwabing Anfang des 20. Jahrhunderts.
Das waren die später auch, aber davor eben nicht. Davor waren sie in der Ludwigsvorstadt, weil es, würde ich mal sagen, auch ein eher günstiges Viertel war. Und weil die Nähe zur Akademie, die damals ja in der heutigen Fußgängerzone war, eine große Rolle gespielt hat. Als dann die Akademie umgezogen ist nach Schwabing, sind auch die Künstler mitgezogen. Und dann entwickelt sich das Schwabing als Künstlerviertel. Aber davor war das tatsächlich hier so. Und das, wie die Beate schon gesagt hat, das ist uns auch in der Arbeit hier erst bewusst geworden. Und wir wollen das auch noch weiter vertiefen, weil es natürlich interessant ist, wer hat denn da in welchem Haus gewohnt. Es gab eigene Künstlerhäuser auch, in denen ganze Gruppen von Künstlern waren und wie haben die zusammen gelebt auch oder vielleicht sogar zusammen gearbeitet. Das ist für uns jetzt ein total spannendes Thema. Wir haben versucht, das im Buch abzubilden, aber da kann man sicher noch mehr dazu erforschen.
Ja, und dann sind in dem Buch eben auch die Teile zum südlichen Bahnhofsviertel, nämlich mit der Eisenbahn und dem Bau des Bahnhofs hat sich ja da auch ein wahnsinns spannender Kernpunkt etabliert. Dann natürlich weiß jeder, ist in der Ludwigsvorstadt das Oktoberfest und die Wiesen. Auch das ist ein super spannendes Thema mit den Bierkellern an der Hangkante und dem Bau der Ruhmeshalle Bavaria. Also, und dann das Klinikviertel. Und alles hat sich praktisch in 150 Jahren rum entwickelt. Davor waren eben karge Äcker. Und eigentlich ist man dann ganz frappiert, dass wir heute mit maximal 10% mehr Einwohner schon wahnsinnig zu kämpfen haben. Damals hat sich die Einwohnerzahl innerhalb von 20 Jahren jeweils verdoppelt. Also es ist echt unglaublich. Man sollte da echt öfters ein bisschen zurückschauen, wo man herkommt und seine Ansprüche für die Zukunft und fürs Heute ein bisschen revidieren.
Also ich kenne eigentlich kein Viertel, in dem so viele unterschiedliche Positionen zusammenkommen. Es gibt die Hot Valley quasi am Bavaria-Ring, also Villen, die um 1900 und danach also mit gewaltigem Aufwand erstellt worden sind. Und die Kliniken als Bereich, dann die ganze Eisenbahn, das nimmt man heute fast nicht mehr so wahr. Da hängt ja viel dran, was dann Anlieferungen und Lagerung beinhaltet hat. Dann auch diese ganze Hotelszenerie. Natürlich sind heute auch noch viele Hotels da, aber damals war die Sonnenstraße und auch die Bayerstraße, das war ein Hotspot. Also das waren richtig vornehme große Hotels mit großen Sälen auch, die haben auch eine große Rolle gespielt für die Volkssänger und für die Auftritte von allen möglichen Musikgruppen. Also diese großstädtische Szenerie, die glaube ich war mal wirklich spektakulärer als heute.
Das waren Leger Franz Schimmeier und Beate Bietsch-Schambeck vor der Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt. Isarvorstadt.
Das Buch Ludwigsvorstadt, Reiseführer für Münchner von Franz Schiermeier und Beate Bietsch-Schambeck mit Beiträgen von Adelheid Schmidt-Thome, Barbara Turczynski-Hartje, Walter Klubsch und Heinrich Ortner ist in diesem Jahr im Franz Schiermeier Verlag erschienen, hat 234 Seiten und kostet 18,90 €.
Und damit ist unser Audiostreifzug durch den Stadtbezirk Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt, genauer gesagt durchs Klinikviertel zu Ende. Am Mikrofon verabschieden sich
Denisa,
Giuseppe,
Luca,
Merz von der Radio
Gruppe der Mathilda-Eller-Schule in der Glänzestraße.
Und Dietmar von Lora München in der Schwanthaler Straße.
Die soeben gehörte Sendung wurde unterstützt vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt der Stadt München.